Heute zu Gast bei Behind the Sea René Rüdinger. René ist CFO und Finanzvorstand bei Materna. Das ist einer der größten IT-Dienstleister hier in Deutschland. Ungefähr 800 Millionen Euro Umsatz und 4.500 Mitarbeitende. Ich habe ihn dort in Dortmund einmal besucht, habe mir das alles einmal angeschaut und habe ihn gefragt, wie er eigentlich Vorstand geworden ist. Denn er wollte das schon immer werden, hatte auch immer einen Plan, wie er die Themen, die er vielleicht gerade noch nicht hatte, in seiner Karriere weiterentwickeln konnte. Und er hat sich immer hingesetzt und gefragt, wie kann ich mich jeden Tag neu challengen? Was kann ich als nächstes für eine Rolle machen, um nochmal die Themen zu entwickeln, die ich vielleicht noch nicht hatte? Dass das heute vielleicht auch andere Themen sind, als es vor 20 Jahren war, also dieses Challengen und sich herausfordern, darüber haben wir im hinteren Teil gesprochen. Und dann geht es auch noch um eine tolle Aufgabe, und zwar kann man sich mal mit einem Blatt hinsetzen und fragen, für was will ich eigentlich in ein paar Jahren stehen? Wie das genau abläuft, hört es euch selber an. Wir gehen jetzt rein in den Podcast mit René Rüdinger. Auf geht's! Jede Woche spreche ich im Behind-the-Sea-Podcast mit Top-Level-Managern und Managerinnen. Alle haben ein Problem. Sie kommen nicht an die richtigen Leute zur richtigen Zeit für ihre Herausforderungen im Geschäft. Egal ob für permanente Rollen oder interimistische Aufgaben, wie zum Beispiel M&A-Projekte, Systemeinführungen, Neuaufbau und Umbau von Abteilungen oder ganze Organisationstransformationen. Oftmals mangelt es an der richtigen Ressource oder eben Kompetenz. Wenn dich das aktuell auch herumtreibt, dann komm gerne auf mich zu. Wir können einmal unverbindlich zu dem Thema sprechen. Mehr Informationen findest du auch auf atreus.de. Ich freue mich auf deine Nachricht auf LinkedIn oder eben via Mail. Und jetzt zurück zum Podcast. René, willkommen im Podcast.
Vielen Dank. Danke, Franz. Freut mich.
Schön, dass ich heute bei euch zu Gast sein darf. Ich habe gerade schon die ganze Zeit geschwärmt. Ihr habt ja echt einen wunderschönen Standort, den ich sogar von oben im Video gesehen habe, beim Herfahren von draußen und jetzt auch von drin. Sag uns doch mal, wer du bist und was du machst.
So ist sehr gerne. Also ich bin bei der Materna, bin ich CFO. Materna kennt der ein oder andere, die anderen vielleicht auch nicht. Wir sind IT-Dienstleister. Wir sind eine sehr diverse Gruppe mit sehr vielen verschiedenen Business, sehr stark für die öffentliche Hand, haben aber auch eine sehr große Tochter, die SAP-Einführung weltweit betreut, die CBS. 800 Millionen Euro Umsatz, 4.500 Mitarbeitern. Also da sind wir schon eine ordentliche Nummer, insbesondere in Deutschland, wo unser Fokus ist, aber auch weltweit.
Ja, ich glaube, die Geschäfte oder auch die Themen, die ihr macht, da kommt man eher in Kontakt mit den Produkten der Kunden quasi, oder? Hast du da ein paar Beispiele, die du nennen kannst, wie man wirklich mit euch hands-on in Kontakt kommt?
Ja, also das Beste, also sehr viele bekommen wir über Ausschreibungen. Wir arbeiten häufig an sehr großen Projekten und die werden natürlich über Ausschreibungen vergeben, sei es jetzt von Privatunternehmen oder auch von der öffentlichen Hand. So, und da bewirbt man sich drauf und dann kriegt man den Zuschlag oder auch nicht. Meistens kriegen wir den Zuschlag oder häufig und wenn nicht, arbeiten wir daran, dass wir den als nächstes Mal kriegen. Entscheidend ist natürlich auch, sich die Projekte auszusuchen, die profitabel sind, wo man einen guten Tagessatz erlösen kann, was wir auch gut können. Denn uns zeichnet auch im Markt Qualität aus. Damit unterscheiden wir uns, glaube ich, ganz positiv von anderen, die jedes Projekt mitnehmen, was es nur so gibt. Also von uns kriegt man Qualität.
Sehr gut. Und gibt es wirklich so Sachen, wo du sagen kannst, das ist von euch oder wird von euch zumindest berührt, wo man dann wirklich im Alltag mit dem Kontakt kommt auch dann draußen?
Also ich glaube, jeder Mensch in Deutschland hat schon mit sehr vielen Softwareprodukten von Materna Berührung gehabt, nur da steht selten Materna drauf. Das sind häufig Softwareprodukte der öffentlichen Hand, über die wir ganz häufig auch gar nicht sprechen dürfen. Gar nicht, weil es so geheim ist, aber weil auch irgendein Sachbearbeiter, Planungsleiter die Freigabe nicht erteilt hat, weil das eben auch sehr viel Papierkram ist und dann dürfen wir halt nicht drüber sprechen. Dabei ist es gar nicht so geheime Dinge. Geheime Dinge machen wir auch, aber darüber kann man natürlich umso weniger sprechen, aber auch wirklich ganz simple Dinge, wie zum Beispiel die Zollabwicklung in Deutschland, elektronische oder auch Zensus oder andere Dinge. Also wir machen einfach entwickeln sehr viel Software für die öffentliche Hand, wo jeder schon mal mit in Berührung gekommen ist.
Okay, sehr gut. Das ist schon mal sehr gut zu wissen. Kannst du so ein bisschen die Geschäftsbereiche nochmal ansprechen? Du hast, glaube ich, gesagt, ihr hattet auch eine Tochter. Wie seid ihr so intern aufgestellt?
Ja, wir sind nach Geschäftseinheiten aufgestellt, wirklich divers. Wir haben im Public-Sektor, wir haben den neuen Bereich, den Kritis-Sektor, kritische Infrastrukturen in Deutschland und haben diverse Tochterunternehmen, die jeweils ihren Produktschwerpunkt haben. Ich habe eben schon die CBS genannt, Corporate Business Solutions, die SAP einführt, aktuell immer noch in einem Boom-Zustand ist, weil sehr viele Firmen auf S4HANA transformieren, aber auch noch weitere Töchter, wie zum Beispiel ein Agineo, die ServiceNow einführt in Unternehmen, sich darauf spezialisiert hat, eine TMT, sehr viel im Schulungsbereich. Also ein sehr, sehr breites Portfolio und das macht uns wiederum auch sehr widerstandsfähig gegen die ein oder andere Krise, die es immer mal in dem einen oder anderen Bereich gibt und dann sind meistens andere Bereiche performen dann gut. In den letzten Jahren war es so, dass alle Bereiche, fast alle, sehr gut performt haben, also wir können uns nicht beklagen gerade.
Cool, sehr gut. Erstmal Glückwunsch natürlich. Das hier ist ja das Headquarter. Wo seid ihr noch vertreten?
Wir sind an insgesamt 16 Standorten in Deutschland vertreten, weltweit auch an knapp 30 Standorten. Also schon ordentlich. Headquarter hier in Dortmund ist natürlich das Größte. Da ist die Firma auch entstanden. Ist ja, ja gute 45 Jahre alt und ist in Dortmund entstanden. Und deswegen ist auch hier unsere Heimat und dann das Headquarter.
Macht natürlich Sinn. Mega spannend. Kannst du ein bisschen auf deine Rolle eingehen? Also was liegt alles sozusagen hinter dem F?
Ja, das ist fast schon bei uns etwas zu kurz gegriffen, das F. Ja, also natürlich neben Finanzen alle Themen, die jetzt nicht direkt operativ sind, neben Finanzen, Controlling, Legal, HR, Einkauf, Qualitätsmanagement, IT, ERP, Prozesse. Also letztendlich kümmere ich mich um die, wie ich es immer ganz gerne nenne, Enabling Functions, also die Funktionen im Unternehmen, die dafür sorgen, dass andere direkt beim Kunden Geld verdienen können in Projekten.
Ja. Okay, nicht schlecht. Und wie viele Leute sind dann bei dir von den 4.500?
Das sind so ganz grob kalkuliert 200 circa.
Okay, wow, nicht schlecht. Mhm. Cool. Hey, danke erstmal schon mal für die Einblicke. Ich glaube, wenn man mit euch natürlich in Kontakt treten will oder auch wenn man sich noch ein bisschen mehr angucken will, kann man auf der Website schauen. Das findet man dann alles bei uns auf jeden Fall unten in den Shownotes. Und vielleicht hören wir ja noch auf dem Weg durch den Podcast die ein oder andere Anekdote auch aus deiner Zeit hier als C-Level-Manager. Aber gucken wir uns erstmal genau an, wie du da hingekommen bist. Wie wird man CFO bei Materna und was hat man vorher gemacht sozusagen?
Ja, also jetzt könnte ich natürlich ganz langweilig meinen CV erzählen, aber ich glaube, das ist für die meisten Zuhörer, die können das dann zum Einschlafen verwenden. Ja. Langweilig. Also wenn du jetzt fragen würdest, hattest du immer schon den Plan, irgendwann mal Geschäftsführer oder Vorstand zu werden, dann wäre meine Antwort ja, hatte ich immer schon, auch als Kind, Jugendlicher, das war immer mein Bestreben. Mhm. Und wenn ich zurückdenke, ja, warum wollte ich das? Tatsächlich, weil ich es spannend fand, selbst entscheiden zu können, Dinge bewegen zu können. Und insofern war das schon sehr, sehr lange ein Ziel. Ich bin also hier nicht reingeplatzt und so auf einmal war ich das, sondern da lag schon immer ein großer Wille, Wunsch unten drunter, das zu werden. Da hatte es ja auch in den Vorstationen, hatte ich dann schon Geschäftsführerrollen erreicht. Ich war relativ früh schon Geschäftsführer. Ich glaube, da war ich gerade 30 geworden oder noch 29 bin ich Geschäftsführer geworden einer Daimler-Tochter. Das ist jetzt auch nicht unbedingt ein ganz normaler Lebenslauf. Sowas entsteht dann durch Möglichkeiten, Chancen, die man greift und sie dann eben auch positiv nutzt.
Mhm. Ja. Aber du sagst, du hast schon immer den Plan gehabt, Vorstand zu werden. Was heißt das? Also auch schon in der Schule oder?
Ja, in der späteren Schulzeit, würde ich sagen, so in Richtung Abi. Ja.
Okay. Wie kommt das? Also wie kommt der Vorstand sozusagen so in die 10., 11., 12., 13. Klasse dann so, wie kommt man da?
Ja, da müsste ich auch überlegen. Aber es ist tatsächlich möglicherweise den Willen zur Gestaltung, Entscheidungen eigenständig treffen zu können, möglicherweise auch ein gewisser Freiheitsdrang und unternehmerischer Drang, den ich schon immer hatte, also selbst entscheiden zu können oder selbst Dinge voranzubringen. Da in so einem Umfeld fühle ich mich wohl oder negativ formuliert in einem Umfeld, wo mir andere Leute sagen, was und wie ich etwas zu tun habe, da fühle ich großes Unwohlsein. Und ich glaube, das ist, glaube ich, eine ganz gute Grundvoraussetzung dafür, um Geschäftsführer oder Vorstand zu werden, dass man tatsächlich willens ist, auch alleine oder im Team gemeinsam Entscheidungen zu treffen oder Entscheidungen zu gestalten und nicht nur darauf abzuwarten, welche Entscheidung jemand anders trifft. Ja, okay. Ich glaube, das differenziert auch sehr stark dann Menschen dann.
Ja, verstanden.
Ja, ich höre umgekehrt, höre ich auch von Menschen, wenn die fragen, Mensch René, wie gehst du mit diesem Entscheidungsdruck um? Ja, du musst Entscheidungen treffen, du weißt nicht, ob das richtig oder falsch ist. Wie gehst du mit dem Druck um? Ich sage, ja, Druck spüre ich gar nicht jetzt. Das ist eher eine Freude daran, ist doch schön. Mhm. Also, denn man muss immer Entscheidungen treffen. Trifft man keine Entscheidung, ist das auch eine Entscheidung.
Richtig,
ja. Nur möglicherweise eine sehr schlechte.
Ja, allerdings. Okay, das heißt, du hast das dann schon relativ früh gewusst, dass du das mal werden willst. Hast du dann wirklich so konkret auch Aktion oder hat dich das dann schon konkret zu irgendwelchen Themen, sag ich mal, motiviert?
Ja, ich hatte, also früher war, hatte ich relativ schnell schon festgelegt, ich will Wirtschaft studieren. Warum
Okay.
Wirtschaft? Ja, weil wenn ich in die Wirtschaft will, muss ich Wirtschaft studieren. Also so simpel war das, glaube ich, damals im Alter von 18, 19, 20. Und dann später, da habe ich jetzt nicht weiter reflektiert. Und allerdings kam dann im Studium erst durch etwas zufällig eine Fokussierung auf Finanzen. Und das ist eigentlich ganz interessant, denn ich, also obwohl ich damals in die Führungsspitze wollte, war mir nicht klar, dass ich CFO werden wollte. Das ist erst, ja, eine Fokussierung hatte ich dann erst im Studium, aber auch danach wollte ich da gar nicht unbedingt hin, weil ich wollte ja nicht irgendwie ein Buchhalter oder Controller werden, sondern ich wollte in General Management rein. Aber ich habe dann in meinem ersten Job, da war ich Unternehmensberater, da habe ich festgestellt, dass ich offenbar Dinge kann oder leichter kann als andere Menschen. Und deswegen Dinge schneller und offenbar auch besser tue als andere. Und auf einmal bin ich immer stärker wieder in diese Finanzschiene reingekommen. Und dann kommt man irgendwann so an so einen Punkt und sagt, ja, will ich mich dagegen wehren? Oder lasse ich das, nutze ich das einfach, was offenbar meine Stärke ist? Also ich war immer schon irgendwie gut in Mathe oder besser in Mathe als in Deutsch oder Englisch. Und dann irgendwann muss man akzeptieren, dass man eben offenbar besser in Mathematik ist, Zahlenverständnis hat, dann kriegt man auch mal von netten Kollegen Feedback. So, René, vielleicht weißt du das gar nicht, aber hier im Kombinieren von Zahlen oder in Zahlen interpretieren bist du wahnsinnig schnell. Und ja, ist doch eigentlich ganz normal. Irgendwie, ich weiß gar nicht. Das ist ja so die Dinge, was andere dann toll finden, ist für einen selbst vollkommen normal, weil genauso macht man das ja die ganze Zeit schon. Und wenn man dann reflektiert und sagt, okay, jetzt nutze ich doch das, was ich eigentlich gut kann, und fokussiere mich darauf. Und damit war ich recht erfolgreich. Insofern sage ich auch für mich jetzt, für mein bisheriges Berufsleben, auch das weitere Berufsleben, ich will immer CFO bleiben. Ja, ich habe keinen Anspruch, CEO zu werden, ja, oder CTO, das sowieso nicht. Aber denn ich fühle mich in dieser Rolle wirklich wohl. Ja, auch tatsächlich häufig zu sagen, okay, ich bin eben in der zweiten Reihe. Vorne steht eben ein CEO und ich unterstütze den CEO. Das ist genau da, wo ich mich dann auch wohlfühle in meinem Sweet Spot.
Verstanden. Ich finde das immer ganz interessant. Also, wenn man, auch wenn man erfolgreiche Leute fragt, wie wird man erfolgreich, dann sagen viele ja auch, follow your passion. Das ist ja so ein klassisches Thema. Und ich glaube, was dann viele Leute falsch machen oder welchen Gedanken es irgendwie in einem auslöst, ist dann, was ist meine Passion? Ne? Und dann sucht man nach einer Passion. Und eigentlich ist es ja so, dass die Passion dann sich erst rauskristallisiert hat, weil man irgendwas gemacht hat. Sprich, man stolpert eigentlich dann da rein, wie du gesagt hast, Finanzen habe ich dann irgendwann sozusagen akzeptiert, dass das, dass ich da gut drin bin. Und jetzt ist es ja doch auch dann eine Passion, oder? Man könnte jetzt sagen, du wärst den Finanzen gefolgt, aber es stimmt ja gar nicht.
Ja, das genau, das wäre übertrieben. Wenn man dieses Follow Your Passion, wenn man das ein bisschen einschränkt, es muss natürlich eine Passion sein, mit der man Geld verdienen kann. Ja, ich segle auch sehr gerne, nur das interessiert keine Socke, wie ich segle, also kann ich damit kein Geld verdienen. Oder ich könnte vielleicht ein bisschen Geld verdienen, würde ich gerade über die Runden kommen. Also dann ist das vielleicht auch eine Lebensentscheidung zu sagen, okay, das eine ziehe ich in mein Privatleben rein und das andere, mit dem anderen verdiene ich dann mein Berufsleben. Aber es ist in der Tat so, ich glaube, das Sprichwort ist gar nicht so falsch, denn man sollte schon etwas tun, was man gerne tut. Wenn man etwas tut, weil es die Eltern oder Bekannte oder weil man es so macht, ich glaube, dann ist man niemals wirklich, wirklich gut darin. Dann ist man vielleicht mittelmäßig oder okay, aber dann macht man, ja, wie man auf Englisch sagen würde, you don't make the difference, ja. Dann bist du eben nicht irgendwie das bisschen besser, was es dann eben auch braucht, um auf Top-Level anzukommen.
Okay. Aber zum Beispiel in die Beratung bist du ja gegangen, nicht um zu, also da bist du ja nicht der Passion gefolgt, sondern einfach so.
Ja, in der Beratung tatsächlich, um sehr früh auch schon Impact zu haben. Das war tatsächlich auch ein Treiber. Ich hatte mich auch nach dem Studium nicht irgendwo als Controlling-Sachbearbeiter irgendwo gesehen, der dann ja, Excel-Tabellen, Statistiken erstellt. Also das und die Unternehmensberatung hat mich von Anfang an gereizt, weil man dort sehr schnell zu Top-Entscheidern kommt und Entscheidungen im Unternehmen beeinflussen kann. Und das war tatsächlich ein Treiber und das konnte ich auch realisieren in meinem ersten Job.
Okay. Also dann ist schon mal, also ein Punkt ist ja schon mal, man findet was, in dem man gut ist,
Ja.
akzeptiert es sozusagen auch. Und man muss aber auch dabei sein, also man muss auch einen gewissen Spaß dazu haben, beziehungsweise zumindest im Laufe der Zeit dann auch dazu entwickeln. Das wären jetzt so zwei
Das würde ich
Ingredients.
zumindest in meiner Rückschau würde ich das so zusammenfassen können, ja. Und
Okay.
dann auch Chancen greifen, die es gibt. Oder auch Chancen aktiv liegen lassen. Denn es gibt, das Leben bietet viele Möglichkeiten. Man muss aber immer entscheiden, welche Chancen, welche Wege man eben dann einnimmt und welche man auch besser nicht nimmt.
Okay. Kannst du da vielleicht so ein paar Beispiele nennen oder so ein paar Punkte durch deine Vita nennen, wo du sagst, da war es eine Chance, die habe ich ergriffen oder im zweiten Zug dann
ja, absolut.
Liegen lassen?
Also das, es war tatsächlich, also positive wie negative, also liegen gelassen habe ich auch sehr viele, aber aktiv. Aber am Ende ist das Leben ja eine Anreihung von positiv getroffenen Entscheidungen, die man genommen hat. Die ganz negativen, die man nicht getroffen hat oder die man ausgelassen hat, die sieht man halt nicht mehr. Die kann man nur noch in der Rückschau betrachten. Tatsächlich war aber, wenn ich auf meine erste Geschäftsführerrolle zurückblicke, das war tatsächlich ein großer Schritt für mich. Ich war noch in der Unternehmensberatung und dann gab es einen Kollegen von mir, der wiederum einen guten Freund hatte, der kam von McKinsey, der ist jetzt gerade CEO geworden von der Tochtergesellschaft von Daimler, ganz neues Business, Abgasnachbehandlungssysteme. Ich sage, wie bitte was? Ja. Kennst ja so ein Motor und da ist jetzt so eine Blechbüchse hinten dran und demnächst kommt da ganz viel rein. Wir machen das Abgas sauber. Sag, okay, noch nicht. Mit LKW-Motoren habe ich mich noch nicht so viel beschäftigt gehabt. So, und der sucht jetzt einen Kaufmann, weil das ist sehr stark entwicklungslastig. Da muss Struktur rein, da müssen Prozesse rein. Der sucht jemanden, der Lust hat, das Unternehmen mit aufzubauen und Prozesse zu schaffen. Ja, und eigentlich sucht der schon den Geschäftsführer. Das kommt nicht ab Tag 1, aber das wenn, ist das dann später mit da drin, denn das Unternehmen wird sehr schnell sehr groß. So. Und da war ich, als ich eingestiegen bin, 28, 29. Mhm. Und das war schon ein großer Schritt, ja, weil so etwas habe ich bis dahin noch nicht aufgebaut. Hatte aber den großen Willen und auch den Mut zu sagen, ja, das nehme ich an. Hab's zwar noch nie gemacht, aber das ist eine Chance, die bietet sich kein zweites Mal in meinem Leben. Das musste jetzt tun. Ja, und das war eine extremst intensive Zeit. Ja, das war noch eine Zeit, hatte ich noch keine Kinder, sehr viel Zeit, sehr viel Energie, habe mich da auch extrem reingehängt. Also das, was ich da noch nicht an Erfahrung hatte, habe ich dann mit Masse, mit Arbeitseinsatz dann wettgemacht. Aber das war halt eine grandiose Zeit, weil man wirklich ja im Daimler-Konzern mit sehr starren damals Strukturen, aber dennoch als freie Tochter, aber mit sehr hohen Ansprüchen in sehr kurzer Zeit etwas aufbauen konnte, aber auch musste, was am Ende funktioniert. Also es ist im Automobilbereich, am Ende steht ein SOP, Start of Production hinten dran, der ist gesetzt und bis dahin muss eben alles da sein von ja dem Einkauf, Waren, Logistik, Finanzen, Controlling, Produktkalkulation und so weiter. Und das war schon, also das ist ja war so eine Frage, andere hätten vielleicht auch gesagt, oh, das ist irgendwie eine Nummer zu groß für mich. Ja, ich habe gesagt, oh, das ist eine Herausforderung, ja, aber die will ich jetzt annehmen, die Herausforderung.
Mhm.
Ja.
Okay. Hast du dann da, was waren so die Themen, wo du gemerkt hast, das hat mir vielleicht noch gefehlt oder das muss ich entwickeln, das muss ich eben mit Volumen oder mit Masse dann ausgleichen. Was sind denn das dann so für Themen? Weil wahrscheinlich sind es gar nicht so die Themen, über die man sich erst Sorgen gemacht hat, oder?
Also ganz klar Mitarbeiterführung. Ja, ich habe war in einer Unternehmensberatung, war ich halt so ein sehr kleiner Projektleiter, aber richtig Menschen geführt hatte ich damals noch nicht. Mhm. Und das ist auch etwas ganz anderes, ob man jetzt in einer Unternehmensberatung andere Unternehmensberater führt, die sind ja auch alle so heißdüsen, hochmotiviert, ja. Oder jetzt ein paar 50-jährigen Buchhalter dann auf einmal sitzen hat, der sagt, ja, machen wir mal ganz ruhig. Und wie kriegt man Leute geführt, die im Schnitt 20 Jahre älter sind als man selbst? Das war schon eine wichtige Erfahrung. Ja. Wie erzeugt man dort ja, Respekt im positiven Sinne über Fachlichkeit und auch ja, einfach Vertrauen, weil man kann es eben nicht mit Lebenserfahrung kompensieren. Das kann ich heute, ja, aber das konnte ich nicht vor 20 oder 25 Jahren. Da muss ich halt ja, die Leute auch anders gewinnen. Und ich konnte damals auch nicht alle gewinnen, ja, den einen oder anderen, einige sehr wenige zum Glück, nur die hatte ich auch verloren mental. Und da lernt man natürlich auch selbst raus. Also, ja, das war jetzt irgendwie, also das hätte ich auch rückblickend anders lösen können, würde ich auch heute rückblickend anders lösen. Und daraus lernt man dann für sein restliches Berufsleben. Ja, das ist, ich habe jetzt keine 20 Führungskräfteschulungen gemacht. Das ist sehr viel bei mir on the job, habe ich das gelernt, manchmal auf die harte Tour. Ja? Aber wenn man sich hinterfragt, ja, und sagt, Nee, das hätte besser sein können und daraus die richtigen Schlüsse zieht, dadurch wird man dann eben dann halt auch besser. Ne?
Okay, verstanden. Ist wahrscheinlich ein bisschen schwieriger zu beurteilen, aber hast du auch schon, was waren so Chancen, wo du gesagt hast, die hast du liegen lassen? Gibt's das? Also.
Man bekommt ja immer Anfragen aus dem
Ja.
Markt heraus, willst du dies machen, willst du das machen? Und dann schaut man sich das Unternehmen, die Situation ein bisschen an. Und ich bin jemand, der wirklich sehr, sehr intensiv hinterfragt, wie ist die Strategie dahinter? Meinen die das wirklich ernst? Wie durchdacht ist das? Wie nachhaltig ist das? Und sehr viel sage ich dann auch, nee, danke, das ist, das passt jetzt nicht. Und insgeheim denke ich, boah, die wissen selbst noch nicht so ganz, wie sie es machen wollen und suchen jetzt irgendwie jemanden mit, ja, jemanden, den sie denn dort reinsetzen können. Also ich bin da extrem wählerisch, ja, und bin damit recht gut gefahren. Also ich bin jetzt, ja, 2025, seit 25 Jahren im Beruf und hatte, überlegen, ich glaube, vier Rollen bis jetzt nur. Also wenn ich irgendwo bin, dann bin ich auch immer ein bisschen länger
Okay,
da.
sehr gut. Ja, wenn du jetzt so auf die generell auf die Karriere bis heute zurückguckst, was ist denn vielleicht so eine Karriere oder ein Karriereratschlag, den du teilen kannst?
Tja, ich glaube, wenn es den Karriereratschlag an sich gibt, ist, dass es nicht den einen Ratschlag gibt.
Okay, ja.
Dafür habe ich zu viele unterschiedlichen Karrieren gesehen oder man sieht auch, wenn man ins Top-Management guckt, wie höchst unterschiedlich Karrieren sind. Ich habe danach auch immer früher gesucht im Studium, was ist der eine Weg, den man verfolgen muss. Bei uns früher war das natürlich Auslandsaufenthalt und natürlich Praktika. Das war vor 25 Jahren so. Jetzt ist es schon Standard. Früher war es noch so ein bisschen Sahnehäubchen. Jetzt machen das alle. Das zählt sicherlich auch dazu, wenn man eben zeigen kann, man ist bereit, ein bisschen außerhalb der eigenen Komfortzone zu gehen. Das ist jetzt, wenn man es auch im Studium ist. Aber das möchte ich auch dazu sagen, ich erlebe auch so eine totale Inflationierung von solchen Tick-the-Box-Kriterien. Ja, hier ein Praktikum und hier war ich im Ausland und wenn ich dann hinterfrage, was heißt das jetzt heutzutage noch? Ich habe im Ausland studiert, die Kurse sind alle auf Englisch, Partnerprogramm mit der Uni, man muss sich überhaupt nicht kümmern, dass man irgendwo einen Platz bekommt. Eine Wohnung helfen sie vielleicht einem auch noch mit dabei, Vorlesungen auf Englisch und das Ganze ein Semester und dann kommen die zurück und denken, ja, was habt ihr jetzt eigentlich gelernt dort? Ja, ihr wart jetzt XYZ. Wo war die Herausforderung? Wenn ich zurückdenke, als ich nach Lyon gegangen bin, ich habe in Frankreich und in Spanien studiert. Ich musste mir alles selbst organisieren. Ja, da war nichts auf Englisch, es war alles auf Französisch. Das ab dem ersten Tag und versuch mal mit französisch Grundkenntnissen in Frankreich eine Wohnung zu bekommen. Da
Ja,
ist man
no chance.
total auf sich alleine gestellt. Es funktioniert gar nichts. Man ist dann auf andere Menschen angewiesen, die einem irgendwie helfen zu übersetzen. Ja, das ist alles, was es heute gibt mit Google Translate und so weiter. Das gab es nicht. Internet gab es in der Uni. Da gab es 10, ja, Workstations, wo man einen Internetzugang hatte, der eine Geschwindigkeit hatte eines, ja, analogen Modems. Alles, was die Möglichkeit, die man heute hat, gab es damals nicht so. Und da das durchzustehen, dort nicht aufzugeben, das macht einen oder hat mich dann stärker gemacht. Und deswegen gehe ich auch heute noch rückblickend an Probleme ran, wo ich sage, ja, irgendwie kriegen wir eine Lösung. Ja, das Problem hört sich jetzt richtig blöd an, aber ich weiß noch nicht wie, aber irgendwie kriegen wir schon eine Lösung hin. Ja, und
Okay.
jetzt gehen wir mal langsam das Thema an.
Okay. Also ich höre jetzt raus, also das, was damals sozusagen als Challenge gegolten hat im CV, wie zum Beispiel ins Ausland zu gehen, ist vielleicht heute gar nicht mehr so eine große Herausforderung, genauso wie teilweise Studiengänge an sich ja auch nicht mehr so herausfordernd sind, wie sie früher waren. Oh, da kriege ich bestimmt jetzt Nachrichten auf LinkedIn, wenn ich das so sage. Aber ich lasse es mal so stehen. Ist ja nur eine Meinung und stimmt vielleicht auch nicht. Aber sozusagen in sich in der Karriere Herausforderungen bewusst zu suchen, die zu der jetzigen Zeit auch wirklich eine Herausforderung sind. Also nicht jetzt, um quasi eine CV-Line zu erzeugen, Line-Item zu erzeugen, sondern wirklich, um zu sagen, da habe ich was gemacht, zum Beispiel, weiß ich nicht, noch ein Studium neben dem Beruf gemacht oder ich habe halt wirklich irgendwie noch nebenbei was gegründet oder irgendwas, was halt mich wirklich herausgefordert hat, würdest du sagen, ist der bessere Ratschlag, als zu versuchen, diesen Line-Item-Checker zu machen.
Ja, das würde ich gerne unterstreichen, auch wenn ich das vor 30 Jahren selbst getan habe, weil ich gewisse Kästchen erfüllen wollte, weil es eben so gesagt wurde. Aber je reifer ich wurde in meinem Leben, desto mehr habe ich die Dinge tatsächlich für mich gemacht. Und um nicht irgendwie einen Punkt in meinem CV zu haben, wo ich sagen könnte, ich habe das und das gemacht, sondern das, was ich selbst mache, das, was ich selbst lerne, das kann mir keiner mehr nehmen.
Ja,
ja, denn das habe ich als Erfahrung, als Wissen in mir selbst drin. Und das kann ich eventuell im nächsten Job nutzen oder vielleicht auch nicht. Und wenn ich es nicht nutzen kann, ist egal.
Ja.
Dennoch kann ich dann XYZ. Ich kann über mich sagen, ich habe mal selbst verkauft als CFO. Ich saß beim Einkauf, ich habe in der Automobilindustrie, ich habe unfassbar schwierige, nervige Verhandlungen gemacht mit OEM-Einkäufern. So, und wenn man das mal durchgemacht hat, dann hat man als CFO auch Verständnis für einen Vertriebler, der sagt, ja, ich habe die und die Marge jetzt nur erzielt und mehr ging nicht raus. Ja, das ist, da hatte ich aber nicht auf meinem Plan, ich will jetzt mal Vertrieb machen. Manchmal war es auch einfach die Notwendigkeit her. Aber heute nehme ich mir auch tatsächlich Themen, wo ich, die ich für mich machen möchte, weil sie mir in meinem theoretischen Baukasten noch fehlen. Also ich sage, da habe ich noch einen weißen Fleck oder einen hellgrauen Fleck. Das interessiert mich jetzt und da gehe ich jetzt rein.
Okay.
Und das mache ich aber jetzt nicht mehr, um zu sagen, ich habe hier irgendwie ein Item gemacht, ja, sondern auch aus Interesse.
Hattest du da eine Systematik irgendwie dahinter, um diesen Baukasten immer wieder die Lücken zu identifizieren, oder ist das einfach nur, dir kommt was, du merkst was und los geht's?
Ja, also eher das Zweite, ja. Das hängt auch mit Unternehmen zusammen, in denen ich schon war oder wo ich nicht war. Ich habe zwei Startups großgezogen, war dann und hatte danach, also Unternehmensberatung und zwei Startups großziehen. Und da hatte ich tatsächlich sehr aktiv überlegt, René, was fehlt dir? Und mir fehlte tatsächlich Großkonzernmühle. Es war nie mein Ziel, irgendwie im Großkonzern mal in die Mühle reinzukommen, aber letztendlich fehlte mir das und da gab es die Möglichkeit, dann in meinem Lebenslauf bei Arcadis, ein börsennotierter Ingenieurdienstleister, einzusteigen als CFO wieder und das habe ich tatsächlich mit der Begründung gemacht, ich will einmal in die Konzernmühle, zum Glück als Regional-CFO, also nicht wirklich kleines Rädchen, sondern durchaus jemand, der was bewegen konnte, aber eben Konzern. Und davon profitiere ich auch in meiner heutigen Rolle bei Materna und damals, als ich mir das überlegt hatte, hatten auch viele gesagt, ja René, macht vielleicht nicht wirklich immer Spaß, aber du wirst viel lernen, was du später einsetzen kannst in größeren Unternehmen wiederum. Und rückblickend sage ich, und das ist jetzt gute 10 Jahre her, ja, es war genau so. Und die Zeit möchte ich nicht missen, weil ich habe da sehr viel mitgenommen, was ich heute einsetzen kann. Und sehr ironisch Dinge, über die ich vor vielen Jahren geflucht habe, weil es aus der Zentrale kam. Ja, das ist das Schlimmste, was es gab als regionales CFO. Dinge, die aus der Zentrale kommen, die man einfach umsetzen muss.
Ja,
ja, die gebe ich heute vor und mache sie selbst. Ja. Und das ist dann die Ironie letztendlich meines eigenen Berufslebens.
Sehr gut. Super interessant, ja. Dann schauen wir doch mal jetzt wirklich auf das Thema C-Level, dein Alltag im C-Level und auch deine Überlebensstrategien im C-Level. Fang du doch mal an, was fällt dir da spontan ein?
Ja, gut, ich glaube, wichtig ist, dass man selbst einen Plan hat, dass man weiß, was möchte man denn eigentlich machen? Und ich glaube, das ist nämlich auch eine Gefahr, wenn man einfach nur da ist. Man ist nur da, die Inbox, die E-Mail-Inbox und die Termine sind so zahlreich, da kann man sich locker 19 Stunden pro Tag mit beschäftigen, weil sehr viele Leute kippen die eigenen Probleme beim Vorgesetzten oder auch Vorstand ab und hoffen, dass der die dann das Thema für die Person löst. Also da könnte ich mich problemlos 19 Stunden pro Tag mit beschäftigen. Und wenn ich gar keine Probleme mehr habe, setze ich mich in irgendwelche Meetings mit rein. Ja, das könnte ich auch tun. Alles ein bisschen ironisch oder witzig erzählt. Ich glaube, es ist sehr wichtig, ab und zu mal innezuhalten und zu überlegen, so, was möchte ich in welchem Zeitraum erreichen? Wenn ich, René, dann in 3 Jahren zurückblicke, für was möchte ich stehen? Was möchte ich erreicht haben? Und diesen Plan dann hinzuschreiben oder besser gesagt erstmal Ziele hinzuschreiben und daraus einen Plan zu entwickeln, der muss gar nicht in Meilensteinen und so detailliert sein. Überhaupt die Ziele. Ich glaube, das ist sehr wichtig. Nicht nur auf Vorstandslevel, sondern auch Ebene drunter als Führungskraft. Und ich habe das jetzt auch von meinen Leuten eingefordert. Überlegt euch, für was steht ihr? Ja, überlegt euch, ihr fahrt, das habe ich Ihnen auch mal so gesagt, ja, ihr fahrt irgendwann in 3 Jahren gegen den Baum oder ihr seid nicht mehr da. Was soll bleiben? Woran sollen die Leute sich positiv zurückerinnern? was der oder diejenige geschaffen hat, was man ohne den oder derjenigen nicht geschafft hätte. Und das ist, manche Leute tun sich sehr leicht damit und andere schwer, weil sie sich darüber noch gar keine Gedanken gemacht haben. Das ist das erste Mal, dass sie so eine Frage gestellt bekommen, weil wieso denn? Ich bin doch da, ich bin doch hier verantwortlich für XYZ. Mhm. Naja, aber what makes the difference? Ja, was willst du erreichen? Was ist das große Ziel? Wofür stehst du am Ende da, wo man sagen kann, so, jetzt bin ich im Reinen mit mir, ich habe dem Unternehmen einen Wert gebracht, ja, weil man kostet ja auch eine gewisse Summe Geld und ja, was hat das Unternehmen dafür bekommen, für das Geld? Ja,
das finde ich einen richtig guten Tipp. Also das ist eine Übung, die mache ich jetzt dann auch, wenn ich nach Hause fahre. Ich mache sowas Ähnliches einmal im Jahr so, dass man sich Ziele überlegt und auch überlegt, was will man denn in 3, 4, 5 Jahren erreichen? Ich kenne die Diskussion um Ziele, macht das noch Sinn heutzutage? Geht es nicht eher darum, was man auf täglicher Basis macht etc.? Aber es ist schon wichtig, sich diesen Gedankenprozess zu unterziehen. Und deswegen, glaube ich, ist das eine Sache, die alle, die hier jetzt zuhören, einfach mal machen können. Einfach mal ein Blatt Papier und für was will ich stehen, oder?
Es hilft zu fokussieren. Ich kann wirklich nur dazu raten, auch wenn man möglicherweise ein Ziel ein, zwei, drei Wochen mal schieben muss, weil man sagt, ach, ich habe einfach operativ gerade Endstress. Da ist dann nicht viel Zeit für das große Ziel. Und solche Phasen gibt es als CFO genüge. Der Herbst ist immer sehr intensiv. Da gibt es Jahresendforecast, Budget, Diskussionen, Grundsatzdiskussionen. Da ist eine sehr bepackte Zeit. Aber es ist Frühjahr, also genau wo wir jetzt gerade sprechen, das ist die Zeit, um strategische Themen voranzubringen. Und auch da gibt es mal den einen oder anderen Tag, wo man mal was schiebt, weil es gerade heute nicht passt. Aber es steht dann warnend auf einem Zettel bei mir und sagt, ja, das ist immer so die Erinnerung, kümmere dich jetzt um das Thema, denn das ist jetzt wichtig. Ja, okay. Das ist wichtig, also das ist nicht dringend, aber wichtig, deswegen musst du das angehen. Ja?
Sehr cool, also das nehmen wir auf jeden Fall schon mal mit und alle da draußen können das ausprobieren. Gibt es sonst irgendwelche auf täglicher Basis Routinen, irgendwelche Erfolgsrezepte, die du sonst noch nennen würdest?
Keine wichtigen Meetings im Nachmittagsbereich, ist meine persönliche Rezeptur, also wirklich wichtige Meetings benötige ich, das ist einfach mein persönlicher Biorhythmus, das mache ich morgens. Da versuche ich meinen Kalender so zu gestalten, dass wichtige Meetings im Vormittagsbereich liegen und die eher weniger wichtigen Meetings im Nachmittagsbereich. Ich bin froh übrigens gerade, dass unser Podcast vormittags ist, dass die Wertschätzung für dich dann da
Danke,
ist.
Danke, sehr gut. Gerade schon gedacht, ich bin wichtig. Okay, sehr interessant. Und sonst, wenn du so durch deinen Alltag durchgehst, gibt es da noch irgendwelche Themen?
Das ist eine Frage, wie man führt. Ja, da hat jeder seine eigene Führungsmethodik entwickelt. Ich habe meine auch entwickelt. Sehr viel diskutieren, inhaltlich diskutieren, aber wirklich auch diskutieren. Und das bedeutet, andere Meinungen zu hören. Ich bin sehr interessiert daran, Leute um mich zu haben, die andere Ansichten haben. Mhm. Das heißt aber nicht, dass ich sie immer übernehme, kritiklos. Ich challenge sie auch gerne. Aber wenn ich Leute habe, die von mir nur Entscheidungen haben wollen, das sind nicht die richtigen mit mir. Ich brauche Leute, die eigene Ideen haben, eigene Vorstellungen und mit denen ich mich auch manchmal inhaltlich reiben kann, weil ich finde, das ist vollkommen in Ordnung, dass man eine andere These hat erstmal, vielleicht auch eine andere Ansicht. Und selten sind Dinge ja nicht per se falsch, sondern sie sind in bestimmten Umständen vielleicht richtiger. Und ich habe andere Argumente oder Aspekte, die ich argumentiere, mit einfließen kann. Möglicherweise habe ich aber auch Argumente, die in meinem Hinterkopf schlummern, die ich jetzt nicht lautstark einbringen kann, weil sie eher etwas vertraulicher sind. Und dann entwickelt sich aber aus der Diskussion sehr häufig ein Konsens oder ein gemeinsames Vorgehen, wo alle dann auch dahinter stehen dann. Aber eben nach einer Diskussion und nicht, weil es jemand so gesagt hat.
Okay.
Oder weil man unreflektiert was macht. Nee, es sollte schon gut überlegt sein.
Cool. Sehr gute Tipps. Ich glaube, wenn man bis hierher durchgehört hat, hat man auf jeden Fall einiges jetzt gelernt. Und die Übung, die wir gerade vorher angesprochen haben, für was will ich stehen, die kann man auf jeden Fall mal machen. Noch eine Frage, bevor wir dann langsam aufhören. Was würdest du denn machen, wenn man dir alles verbieten würde, was du gerade eben machst?
Im Job.
Ja, also du dürftest ja keinen Job mehr machen jetzt. Also du wärst nicht mehr Vorstand und kein Businesswelt, sondern.
Dann würde ich mir ein Segelboot kaufen und durchs Mittelmeer segeln und vielleicht in die Karibik und dann würde ich das machen. Dann würde mir aber fairerweise, das würde ich jetzt garantiert beginnen, aber ich sage auch, dass mir vermutlich nach 8 Wochen, 12 Wochen langweilig werden wird und dann werde ich vermutlich wieder zurückfahren und dann irgendwie junge Unternehmer beraten, Startups beraten, an die Uni gehen. Hatte ich auch kürzlich, hat auch sehr viel Spaß gemacht, Leuten etwas auf dem Weg mitgeben. Das ist vielleicht etwas, was man so nach 50 beginnt dann zu machen, wo man denkt, irgendwie ein bisschen das von dem, was ich gelernt habe, möchte ich jetzt auch mal anderen Leuten weitergeben, ohne dass es jetzt einen direkten Vorteil für mich hat, sondern einfach, weil es mir Spaß macht.
Ja. Sehr gut. Also ich hoffe, dass das heute ja auch so ein bisschen
war. Absolut.
Konntest ja als Podcast-Auftritt, ist ja auch immer einem viel den Zuhörenden irgendwie was mitzugeben. Das hast du heute auf jeden Fall gemacht. Herzlichen Dank, dass du mitgemacht hast und alles offen mit uns geteilt hast. Hat mega Spaß gemacht.
Super. Ganz vielen Dank, Franz. Dankeschön.
Super. Tschüss. Dann freuen wir uns natürlich auf jeden, der jetzt gerade zugehört hat und der vielleicht Feedback für uns hat. Das kann man A, bei Spotify natürlich direkt in den einzelnen Episoden kommentieren. Ihr könnt uns den Podcast allgemein bewerten. Ich freue mich immer, wenn ihr die Episode nehmt und sagt, die hat mir geholfen und ich schicke sie auch vielleicht noch jemanden anderen weiter, dem die dann auch helfen kann. Und natürlich geht es auch, uns direkt zu kontaktieren. Unsere LinkedIn-Profile sind in den Shownotes. Da könnt ihr uns einfach direkt anschreiben. Ich kann auch ein Intro machen, wenn es irgendwas Seriöses ist. Also schreibt mir da gerne. Das Ganze hier ist möglich, weil ich natürlich noch einer anderen Profession nachgehe und das ist das Interim-Management. Also wenn ihr gerade Themen bei euch im Unternehmen habt, die ihr interimistisch abarbeiten könnt, bedeutet mit einem gewissen Zeitrahmen und auch mit einem, ja, sag ich mal, Aufgabenbezug, der dann irgendwann mal abgearbeitet ist, dann kommt gerne auf mich zu. Wenn ihr zum Beispiel Post-Merger-Integration, M&A-Projekte, Systemeinführungen oder irgendwelche Themen habt, wo ihr interne Mitarbeiter gerade nicht dafür entkoppeln könnt, dann kommt auf mich zu. Wir haben dort einen sehr, sehr guten, qualifizierten Talentpool über 20 Jahre aufgebaut und manchmal hilft auch nur das Gespräch und ihr findet doch jemanden im eigenen Netzwerk oder im, ja, in der eigenen Firma. Und wenn nicht, dann können wir da vielleicht zusammenarbeiten. Atreus.de, heidrick.com und René, ich freue mich aufs nächste Gespräch mit dir.
Sehr gerne, Franz. Dankeschön.